sofort gemacht nach Amtsantritt des neuen CSU-Innenministers Dobrindt. Allerdings juristisch ist das nicht okay, so das Urteil gestern. Die Reform folgen Werner Schoninger.
Die Union will weiter Migranten an den Grenzen pauschal zurückweisen lassen. Das anderslautende Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts sei nur eine Einzelfallentscheidung gewesen, sagten Innenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frey. Das Gericht hatte drei Somaliern Recht gegeben, die an der Grenze zurückgewiesen wurden. Laut dem Urteil muss aber erst geklärt werden, wo in der EU sie Anspruch auf Asyl haben. Oppositionsvertreter sprechen von einer Niederlage für die Regierung. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt seien am Ende, so sieht es die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann. Sie sprach von einem nationalen Alleingang, die Zurückweisung seien allen Bedenken und Einwänden zum Trotz angeordnet worden. Kritik kommt auch aus der SPD. Bundestagsabgeordneter Stegner sprach im Spiegel von einer flotten Zurückweisungsrhetorik der CSU im Wahlkampf. Diese stehe nun vor einem Praxistest, der werde für Innenminister Dobrindt möglicherweise nicht ohne Schrammen abgehen.
Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein, dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. Tusk betonte zugleich, die Regierung wolle mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies nötig und möglich sei. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht wie Duda der rechtsnationalistischen Peace nahe. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle hat die Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner in den Universitätsstandort Potsdam gelobt. Unter anderem soll in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen. Das haben die Landesregierung und Plattner gestern mitgeteilt. Schüle sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, digitale Souveränität sei nicht mehr nur ein Wort für politische Sonntagsreden, sondern entscheide darüber, wie Zukunftsfragen angegangen werden.
Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity, künstliche Intelligenz. Wir brauchen Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet werden. Wir brauchen Spitzenforschung, die faktenbasiert ist. Und dass Hasso Plattner dort sein Institut erweitern wird, er hat davon gesprochen, 2000 Studierende perspektivisch und mehr Professuren, ist natürlich großartig.
Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle, SPD. In Deutschland ist der Schaden durch Schwarzarbeit deutlich gestiegen. Die Finanzkontrolleure des Zolls haben im vergangenen Jahr einen Gesamtschaden von fast 770 Millionen Euro aufgedeckt. Das ist im Vergleich zum Jahr davor ein Anstieg von 25%, wie Bundesfinanzminister Klingbeil mitgeteilt hat. Der SPD-Politiker und der Zoll werden die Zahlen heute offiziell vorstellen. Außerdem hat Klingbeil einen neuen Gesetzentwurf gegen Schwarzarbeit und Steuerbetrug noch vor der Sommerpause angekündigt. Der Fokus liege dabei auf dem Friseurgewerbe, Kosmetik- und Barbershops sowie Nagelstudios. Die neu gewählte Präsidentin der UN-Vollversammlung, Baerbock, will sich für Reformen bei den Vereinten Nationen einsetzen. Dabei werde sie die Interessen aller Mitgliedstaaten berücksichtigen, kündigte die Grünen-Politikerin in New York an. Die vielen Konflikte und Kürzungen von Geldern stellten die UNO vor ernste Probleme. Die ehemalige deutsche Außenministerin wurde gestern mit fast 90% ins neue Amt gewählt. Ab September leitet Baerbock die Sitzungen der Generalversammlung und legt Tagesordnungspunkte fest. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe kommt es heute in Cottbus zu zahlreichen Einschränkungen. Am Morgen wird der Hauptbahnhof gesperrt. Reisende müssen im Regionalverkehr mit Ausfällen rechnen. Betroffen ist teilweise auch der Bus- und Tramverkehr. Etwa 1.800 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Nach Angaben der Stadt stehen mehrere Notunterkünfte zur Verfügung. Außerdem richtet die Feuerwehr Notzelte ein. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war in der vergangenen Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag. Maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Spandau Eiskeller 9 Grad und in Adlershof 14, in Küritz 9 und in Cottbus 12 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad und örtlich sind morgen auch Unwetter möglich. Die Zeit 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Das Opferfest ist eigentlich ein Moment für Muslime, zu feiern, zu beten, sich zu treffen. Das wichtigste Fest im Islam. Ab diesem Freitag läuft es 4 Tage lang in der muslimischen Welt, auch in Deutschland. Im Gazastreifen wird es jedoch schwierig für Muslime zu feiern. Die Zerstörung geht weiter. Israel hat angekündigt, die Militäreinsätze noch auszuweiten. Die Hamas weigert sich weiterhin, die verbliebenen israelischen Geiseln freizulassen. Wir wollen mit Salah Abdel-Shafi einen Blick in den Gazastreifen werfen. Schönen guten Morgen, Herr Abdel-Shafi.
Guten Morgen.
Sie sind aktuell palästinensischer Botschafter in Österreich, waren das auch schon in Deutschland. Und Sie haben ja enge Kontakte nach Gaza, sind selbst dort geboren. Was hören Sie von Ihren Freunden und Verwandten über die Lage?
Also ich bin nicht nur dort geboren, ich habe auch in Gaza gelebt, ich bin dort groß geworden. Meine Familie ist immer noch in Gaza oder Teile meiner Familie. Ja, was ich höre, es ist die pure Katastrophe. Es ist apokalyptisch. Also die Menschen haben nichts zu essen, es wird ständig bombardiert. Es ist so schwierig geworden, an Lebensmitteln zu kommen. Sogar diese sogenannten Verteilungs sind zu einer Attrappe geworden. Gestern sind dort über 20 Personen umgekommen, ermordet worden, erschossen. Und wir haben ja gesehen, gestern Guterres, der UNO-Generalsekretär, hat aufgefordert, diesen Fall zu untersuchen. Also ich weiß nicht, was noch passieren muss, damit die Welt sich ein bisschen bewegt.
Nun gab es zumindest eben ja immer wieder Appelle, dass die Hamas die israelischen Geiseln freilässt. Damit könnte der Krieg beendet werden. Zumindest wäre es ein wichtiger Schritt dahin. Fänden Sie das richtig?
Schauen Sie, Hamas hat klipp und klar gesagt, wir sind bereit, alle Geiseln freizulassen. Im Gegenzug muss Israel diesen Krieg beenden und sich total aus dem Gazastreifen abziehen. Es ist einfach. Israel sind diejenigen, die da Bedingungen stellen. Natürlich sind wir dafür, dass die Geiseln freigelassen werden, aber wir sind auch genauso dafür, dass ungefähr 3000 Leute aus Gaza verschleppt wurden, dass sie auch freigelassen werden müssen und dass die Israelis ihre Offensive beenden. Und deswegen glaube ich, die Gleichung ist sehr einfach. Geiseln und palästinensische Gefangene freilassen, im Gegenzug Ende des Krieges und Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen.
Nun hängt ja für Israel viel daran, wie die Hamas nach so einem Kriegsende dastünde. Ob es sie noch gibt, Israel sagt, die Terrororganisation muss aufgelöst werden. Ist das eine Bedingung, die Sie mittragen würden?
Schauen Sie, unsere Position ist, dass die palästinensischen Behörden, meine Regierung, die Kontrolle über die gesamten palästinensischen Gebiete einschließlich des Gazastreifens. Aber bekanntlich ist ja, dass Netanyahu hat vor 3 Wochen klipp und klar gesagt, ich will kein Hamas und ich will kein Abbas haben. Also er ist weder für Hamas noch für die palästinensische Nationalbehörde. Israel ist für ethnische Säuberung, Israel ist für die Einnahme von Gazastreifen und der Errichtung von illegalen jüdischen Siedlern. Und daraus machen die Israelis keinen Hehl, das sagen sie öffentlich.
Warum hört man eigentlich von ihrem Präsidenten Mahmoud Abbas in den letzten Wochen, Monaten so wenig oder täuscht mein Eindruck da?
Nein, ich glaube, dass das täuscht. Ich meine, ganz diplomatisch, auf diplomatischer Ebene, es ist ja die palästinensische Regierung, die aktiv ist. Auf dem Gebiet der UNO, mit der Europäischen Union. Wir hatten neulich eine Konferenz in Madrid für die Länder, die für die Zwei-Staaten-Lösung eintreten. Dabei war unser Premierminister. In 2 Wochen findet in der UNO eine Konferenz, geleitet von Frankreich und Saudi-Arabien, über die Zwei-Staaten-Lösung mit Koordination mit unserer Regierung. Also nein, ich glaube, dass das Deutsch, was Sie sagen.
In Deutschland wird ja auch über einen Stopp von Waffenlieferungen an Israel diskutiert. Deutschland liefert ja bisher, eine knappe Mehrheit der Deutschen sagt nun Stopp damit. Und auch Außenminister Wadefuhl hat gesagt, er würde das zumindest mal überprüfen wollen. Was würde Ihrer Meinung nach ein Stopp von Waffenlieferungen nach Israel bringen?
Schauen, es gibt eine juristische Seite. Ich glaube, wenn Deutschland weiterhin Waffen an Israel liefert, macht sich Deutschland strafbar. Wir haben keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof entscheiden wird, dass was in Gaza sich abspielt, ist ein Völkermord. Und alle jene Staaten, die Israel weiterhin unterstützen, machen sich strafbar. Und deswegen, es wird Zeit, dass Deutschland diese Politik sich überdenkt.
Allerdings muss man auch noch mal erinnern, der Terrorangriff der Hamas war der Auslöser damals im Oktober 23.
Nein, der Auslöser ist eine lange Zeit Besatzung der palästinensischen Gebiete. Man darf den 7. Oktober nicht als ein isoliertes Ereignis nehmen. Man muss ja schauen Sie, vor 87 gab es kein Hamas, aber es gab Besatzung. Und deswegen sagen wir klipp und klar, Völkerrecht muss beachtet werden und es ist begrüßenswert, dass Deutschland die Waffenlieferung an Israel überprüfen wird, aber das ist schon längst überfällig, dieser Schritt. Wie gesagt, sonst macht sich Deutschland strafbar.
Salah Abdel Shafi sagt das. Er ist palästinensischer Botschafter in Österreich, war das auch einige Jahre in Deutschland. Herr Shafi, so jetzt nochmal richtig. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Gerne.
11 Minuten nach 7 ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Lange ist die Amtszeit nicht für Annalena Baerbock. Es sind gerade mal 12 Monate, ein Jahr, in denen sie jetzt die Präsidentin sein wird ab September der UN-Generalversammlung. Aber trotzdem, sie kann viel erreichen für sich und für Deutschland, auch wenn es nicht leicht wird. So kommentiert zumindest unser Korrespondent in New York, Martin Ganselmeier.
Das russische Störmanöver ging nach hinten los. Trotz der von Russland beantragten geheimen Wahl ist Annalena Baerbock mit sehr großer Mehrheit zur nächsten Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt worden. Nur 6 andere Länder, vermutlich russlandfreundliche Staaten wie Weißrussland und Serbien, lehnten Baerbock ab. Baerbock kann ihr Amt im September also mit viel Rückenwind antreten. Den braucht sie auch, denn in vielerlei Hinsicht warten enorm schwierige Aufgaben auf sie. Und ihre Amtszeit beträgt nur ein Jahr. Die vielleicht größte Herausforderung: Baerbock muss in ihrem neuen Job viel diplomatisches Geschick beweisen. Als Außenministerin zeigte sie ja gerne mal klare Kante. Im protokollarisch höchsten Amt der UN muss sie die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten im Blick haben und Kompromisse schmieden. Gleichzeitig braucht die oft schwerfällige UN-Vollversammlung dringend Reformen. Eigentlich ist die Vollversammlung politisch wichtiger geworden, denn der Weltsicherheitsrat als das mächtigere Gremium hat sich in den vergangenen Jahren durch die ständigen Vetos von Russland und den USA selbst blockiert. Somit wurden die Abstimmungen in der Vollversammlung, obwohl völkerrechtlich nicht bindend, zu einem wichtigen Stimmungsbarometer der Weltöffentlichkeit. Wie viele Länder stehen noch hinter Israel? Wie isoliert ist Russland in der Völkergemeinschaft? Es ist gut, dass Baerbock ihr neues Amt nicht nur als Sitzungspräsidentin versteht, sondern auch Reformen vorantreiben will, um die Vereinten Nationen fit für die Zukunft zu machen. 80 Jahre nach ihrer Gründung steht die Weltorganisation unter großem finanziellen und politischen Druck. In Zeiten autokratischer Großmachtpolitik wird die Charta der Vereinten Nationen immer häufiger mit Füßen getreten. Der US-Präsident hält die UN für eine überflüssige Quasselbude. Durchaus möglich, dass die US-Regierung als Hauptgeldgeber der UN wegfällt. Ein drastisches Sparprogramm mit tausenden Stellenstreichungen, auch das könnte auf Baerbock zukommen. Für Deutschland ist Baerbocks neue Aufgabe in New York dennoch eine große Chance. Wenn sie den Job gut macht, könnte das dazu beitragen, dass Deutschland in den Jahren 2027-28 erneut als nichtständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat vertreten ist. Und wenn es Baerbock in ihrer Amtszeit auch noch gelingt, die Vollversammlung in die Suche nach einer Nachfolge für UN-Generalsekretär Guterres einzubinden, dann hätte sie viel erreicht. Für sich aber auch für Deutschland.
Der Kommentar von Martin Ganselmeier.
RBB 24 Inforadio Sport.
Um 7:15 und da ist doch Deutschlands bester Tennisspieler wieder im Viertelfinale der French Open in Paris. Alexander Zverev wartet ja immer noch auf seinen ersehnten ersten Triumph bei einem Grand Slam Turnier, aber den ersten Schritt dahin hat er ja gemacht. Lars Becker ist unser Sportkollege, der das Ganze einordnen kann. Lars, das war eine kurze Angelegenheit gestern im Achtelfinale für Zverev.
6:4 und 3:0. Nach 51 Minuten war das Duell gegen Talon Griekspoor bereits zu Ende, weil der Niederländer wegen einer Bauchmuskelverletzung aufgeben musste. Er hatte Schmerzen, konnte sich zunehmend schlechter bewegen. Griekspoor ist übrigens Zverevs Dauergegner. 7-mal haben die beiden in den letzten 14 Monaten gegeneinander gespielt, auch im letzten Jahr in Paris. Da hatte Zverev noch 5 Sätze gebraucht. Diesmal Kurzarbeit für ihn, schnell noch ein paar Autogramme geschrieben und dann weiter auf den Trainingsplatz mit seinem Vater noch eine Einheit nachgeschoben. Zverev hat zum insgesamt 7. Mal auf der roten Asche von Roland Garros, das ist ja sein Lieblingsturnier, das Viertelfinale erreicht und da soll längst noch nicht Schluss sein.
Allerdings, er trifft in diesem Viertelfinale auf Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Da würde ich jetzt ja mal die Luft anhalten, oder?
Ja, 50-50 sind die Aussichten. Ist alles möglich. Djokovic inzwischen ja schon 38 Jahre alt. In diesem Jahr fehlen ihm noch die Top-Ergebnisse. Er jagt seinen 25. Grand-Slam-Titel. Damit wäre er auch alleiniger Rekordsieger. Das ist sein letztes ganz großes Karriereziel. Zverev wartet dagegen immer noch auf seinen allerersten Triumph bei einem dieser vier Top-Turniere. Ich bezweifle, dass es ihm in diesem Jahr in Paris gelingt. Wenn er Djokovic schlagen sollte, würde er aller Voraussicht nach im Halbfinale auf die Nummer 1, den Italiener Jannik Sinner, treffen. Und im Finale würde dann wahrscheinlich Titelverteidiger Carlos Alcaraz warten. Gegen den Spanier hat Zverev ja bekanntlich im letzten Jahr das Endspiel verloren. Das ist ein Giganten-Dreierpack.
Natürlich, ich weiß, dass ich 3 sehr, sehr schwierige Matches vor mir haben werde. Ich werde aber alles dafür tun, um alle 3 zu gewinnen.
Ja, dann hätte er den Grand-Slam-Titel aber sowas an verdient. Er hat bislang Kräfte gespart. Das war selbst auferlegte Vorlage. 4 Partien, nur einen Satz abgegeben. Im letzten Jahr hat er in den ersten Runden gleich 2-mal 5 Sätze benötigt. Und im Finale gegen Alcaraz hatte ihm dann die Frische gefehlt. Bittere Niederlage in 5 Sätzen.
Okay, da soll er diesmal besser machen. Zverev hat heute frei. Was macht er da? Mir fiel ja viel ein in Paris.
Eine Trainingseinheit, um im Rhythmus zu bleiben. Bisschen Behandlung beim Physio. Ansonsten Ruhe, Routinen, Rituale. Er bleibt im Hotel, ist nicht in Paris unterwegs. Schon gar nicht wie Djokovic vor einigen Tagen mit dem Rad auf den Champs-Élysées und am Triumphbogen.
Nee, ich bleibe im Zimmer, ich bleibe bei mir. Ich habe meinen besten Freund hier, Marcelo, und dann spielen wir halt eine Runde mehr Mario Kart. Das ist halt bei uns so zur Routine geworden. Also ich bin nicht jemand, der viel rausgeht. Ich bin nicht jemand, der viel in der Stadt ist. Ich bin mehr in meinem Zimmer mit meinen eigenen Leuten.
Also daddeln im Hotelzimmer die letzten Tage war es auch ein bisschen schwierig in Paris. Viel Trubel nach dem Triumph von PSG in der Champions League. Überbordende Feierlichkeiten, auch Ausschreitungen mit brennenden Autos und Barrikaden in der Innenstadt. Jetzt ist aber wieder Ruhe, abgesehen von den üblichen Touristenmassen.
Ja, genau. Na, da bin ich gespannt, ob die Konzentration hilft. Zverev morgen im Viertelfinale gegen Novak Djokovic. Es geht um Roland Garros French Open in Paris.
Werbung. Plötzlich Geld. Sie fragen sich, ob Sie jetzt besser auf Festgeld, Wertpapiere oder Immobilien setzen? Finden Sie es heraus beim kostenfreien Vortrag des VZ Vermögenszentrums zum Thema Plötzlich Geld. In Berlin, morgen Abend um 18.30 Uhr im Dorint Hotel Kurfürstendamm. Kommen Sie einfach vorbei.
Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 € geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 € Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Brandenburg A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm. Baustellenstau zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee plus 10 Minuten. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe wird der Cottbusser Hauptbahnhof von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Der Zugverkehr rund um Cottbus wird komplett eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Einige Minuten mehr einplanen müssen Sie auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Auf der B158 stadteinwärts vor Ahrensfelde. Außerdem stockt es in Spandau am Juliusturm stadteinwärts. In Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke und in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts in Höhe der Märkischen Allee. Charlottenburg auf der Nürnberger Straße ist zwischen Budapester und Taunzienstraße ein Kran im Einsatz. In Richtung Spichernstraße ist die Straße bis morgen Mittag gesperrt. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
7.20 Uhr. Guten Morgen, ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Was wäre Potsdam ohne Hasso Plattner? Der SAP-Gründer macht der Stadt erneut ein Millionengeschenk, will einen neuen Uni-Campus vor allem für künstliche Intelligenz schaffen. Geht's nur noch mit Mäzenen? Fragen gleich an Potsdams Uni-Präsident Oliver Günther nach den Nachrichten und die beginnt Werner Schoninger mit der Asylentscheidung.
Ungeachtet eines Gerichtsurteils hält die Union daran fest, Migranten an den Grenzen pauschal zurückzuweisen. Das sei wichtig, damit die Migrationszahlen sinken, sagte Kanzleramtschef Frey dem Sender RTL. Innenminister Dobrindt erklärte, er sehe die Rechtsgrundlage für Zurückweisungen nach wie vor gegeben. Das gestrige Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts sei ein Einzelfallbeschluss. Die Richter hatten die Zurückweisung von drei Somaliern an der Grenze bei Frankfurt-Oder für rechtswidrig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio. Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein. Dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. Tusk betonte zugleich, die Regierung wolle mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies nötig und möglich sei. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht wie Duda der rechtsnationalistischen PiS nahe. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle hat die geplante Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner in den Universitätsstandort Potsdam gelobt. Die SPD-Politikerin sagte am Abend RBB 24 Brandenburg aktuell, digitale Souveränität entscheide darüber, wie Zukunftsfragen angegangen werden. Man brauche Menschen, die in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cyber Security und künstliche Intelligenz ausgebildet werden. Die Stiftung Hasso Plattner hat gestern angekündigt, dass sie auf dem Brauhausberg einen neuen Unicampus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln will. Über die Pläne spricht Angela Ulrich nach den Nachrichten mit dem Präsidenten der Uni Potsdam, Oliver Günther. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch. Zuletzt zeigten sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt. Zur Cyberkriminalität gehören aber unter anderem auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. In Südkorea wird heute ein neuer Präsident gewählt. Letzte Umfragen vor der Wahl sahen den linksliberalen Kandidaten Lee mit deutlichem Abstand vorn. Die Abstimmung gilt als Richtungsentscheidung. Aus Seoul, Thorsten Iffland.
Die Südkoreaner wählen nicht nur ein neues Staatsoberhaupt, sondern geben auch ihr Urteil über das chaotische vergangene halbe Jahr ab. Der abgesetzte Präsident Yoon hatte im Dezember im Zuge eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht verhängt. Es kam zu massiven Protesten. Im April wurde Yoon schließlich seines Amtes enthoben. Das Land ist weiterhin stark gespalten in beide politische Lager. Auch der Tonfall im Wahlkampf war sehr polarisierend. Südkoreas wirtschaftliche Situation, die hohen Preise, besonders für Wohnraum, sind innenpolitisch das drängendste Problem. Außenpolitisch ringt das Land nach Monaten ohne Führung um eine Antwort auf Donald Trumps Zollpolitik und das Atomprogramm Nordkoreas. Insgesamt sind mehr als 44 Millionen Südkoreanerinnen und Südkoreaner wahlberechtigt.
Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe kommt es heute in Cottbus zu zahlreichen Einschränkungen. Am Morgen wird der Hauptbahnhof gesperrt. Reisende müssen im Regionalverkehr mit Ausfällen rechnen. Betroffen ist teilweise auch der Bus- und Tramverkehr. Etwa 1.800 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war in der vergangenen Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag. Maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 9 und in Adlershof 14 Grad. In Küritz 9 und in Cottbus 12. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter bis zu 29 Grad morgen. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Schönen guten Morgen, Angela Ulrich im Studio. Was für ein Geschenk. Hasso Plattner, Software-Milliardär und Mäzen, will einen neuen Uni-Campus in Potsdam schaffen. Auf dem Brauhausberg, da wo die historischen Gebäude des früheren Brandenburger Landtags vor sich hin rotten. Der SAP-Gründer will einen dreistelligen Millionenbetrag investieren, um Potsdam zu einem Top-Standort für KI, für künstliche Intelligenz zu machen und damit auch US-Forscher anlocken, die von Donald Trump vertrieben werden, so hat es Plattner zumindest gestern bei der Vorstellung angedeutet. Oliver Günther ist Präsident der Universität Potsdam. Schönen guten Morgen, Herr Günther.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Kriegen Sie Ihr Lächeln eigentlich überhaupt noch aus dem Gesicht bei so einem unglaublich großzügigen Spender?
Das ist schwierig nach einem solchen Tag wie gestern, da haben Sie völlig recht. Wir haben innerhalb weniger Wochen da ein tolles Paket vereinbart und natürlich war gestern ein ganz großer Tag für die Universität, aber wie Sie es ja schon angedeutet haben, ich denke auch für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, weil wir in den Bereichen Informatik, KI dadurch vorankommen, aber auch in anderen Bereichen und weil es zeigt, wie Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Mäzenen funktionieren können, also eine Public-Private Partnership im besten Sinne.
Geht's nur noch so mit privatem Geld? Ich meine, nicht jeder hat einen Hasso Plattner, der ihm so großzügig Geld zuschießt.
Nun, ich denke, gerade Deutschland zeigt, dass die Einrichtung öffentliche Universität auch sehr gut funktionieren kann, mit öffentlichem Geld Forschung, Lehre, Transfer zu betreiben. Aber natürlich
hilft das. Entschuldigung, wenn ich kurz einhaken darf, gerade Brandenburg und Berlin, da wird ja im Wissenschaftsetat stark gekürzt.
In Brandenburg nicht, Frau Ulrich. Bei uns geht es weiterhin netto aufwärts im Wissenschaftsbereich. In Berlin haben Sie recht, da ist es gerade sehr schwierig. Also ich bin ganz froh, dass ich in Brandenburg ansässig bin und nicht in Berlin dieser Tage. Aber wie Sie gesagt haben, natürlich hilft es, mit begeisterten Mäzenen zusammenarbeiten, die eben nicht nur Geld einbringen, sondern Ideen und die diese Synergien, die sich so ergeben können, verstehen und verinnerlichen. Das ist mit Hasso Plattner ganz großartig gelungen. Ich freue mich auf die kommenden Jahre der Zusammenarbeit mit ihm.
Nun gibt es ja schon in Potsdam das HPI, das Hasso Plattner Institut. Da wird auch jetzt schon zu KI geforscht. Was wird jetzt besser durch den neuen Campus?
Ja, es ist ja eine etwas komplizierte Konstruktion. Wir haben eine Digital Engineering Fakultät, die wird gemeinsam von dem HPI und der Uni Potsdam getragen. Also eine privatfinanzierte Fakultät einer öffentlichen Universität, die gibt es seit 2017. Die ist am Griebnitzsee ansässig und braucht nun mehr Platz. Da werden wir bezüglich der Anzahl der Professuren und der Anzahl der Studierenden etwa verdoppeln mit der Finanzierung von Herrn Plattner und seiner Stiftung. Die beiden großen Fakultäten, die auch am Griebnitzsee sind, das ist die juristische Fakultät und die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, insgesamt fast 6.000 Studierende, die sollen umziehen auf den neuen Campus am Brauhausberg, der ein leuchtendes Beispiel für moderne Forschung und Lehre mitten in der Stadt werden wird. Ein echtes Vorzeigemodell.
Ja, und wie realistisch ist das, auch Forschende aus den USA anzulocken? Das wäre ja was, das Sie jetzt schnell vorantreiben müssten. Die sind ja jetzt abgeschreckt von Donald Trump.
Ja, wir haben ja auch schon in den letzten Jahren sehr erfolgreich aus den USA rekrutiert. Das beschleunigt sich nun etwas durch diese sehr schwierigen politischen Entwicklungen in den USA. Ich bin fast wöchentlich am Telefon mit Kolleginnen und Kollegen von dort, die sich überlegen, hierher zu wechseln. Und da bieten natürlich diese Erweiterungen Freiräume. Gerade in dem Bereich Informatik, KI, was mich als Informatiker natürlich besonders freut. In der Tat denke ich, dass wir diese 30 Professuren eben auch teilweise mit herausragenden Kolleginnen und Kollegen aus den USA und anderen Ländern international besetzen können. Deutschland als Wissenschaftsstandort ist inzwischen so attraktiv geworden, da mache ich mir erstmal keine Sorgen.
Es soll jetzt ganz konkret eine Taskforce geben, wie es dann oft so schön heißt, für dieses Projekt, geleitet einerseits von Plattner selbst und dann auch Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Wie und wo sind Sie da an Bord und eingebunden?
Ja, wir sind in der Taskforce direkt eingebunden natürlich. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit Verwaltungsfragen beschäftigt. Wie können wir die akademischen Prozesse beschleunigen? Da werde ich mich selber einbringen. Und dann gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Bauprojekt beschäftigt. Da ist unser Kanzler involviert. Also das ist für uns Chefsache, weil wir wollen ja in den kommenden 5 Jahren hier doch wesentlich vorankommen.
Und eine Sorge, dass sich die Landesregierung da doch irgendwie wissenschaftstechnisch rauszieht, was Gelder angibt, wenn man doch auf der anderen Seite einen Hasso Plattner hat, der Geld gibt, die haben Sie oder haben Sie nicht?
Nein, die haben wir nicht. Zum ersten Mal, weil ich Vertrauen in Dietmar Woidke, Manja Schüle, unserer Landesregierung habe. Es gab ja sehr intensive Gespräche unter 4, 6, 8 Augen, wo klar war, man kann sich aufeinander verlassen. Aber auch, weil die brandenburgische Landesregierung eben Wissenschaft als Priorität verstanden hat und hier auch weiter finanzieren wird. Außerdem haben wir in unserem Letter of Intent die finanziellen Bedingungen ja sehr klargestellt, sodass ich mir da keine Sorgen mache.
Der SAP-Milliardär Hasso Plattner schenkt Potsdam einen neuen Uni-Campus und will die Stadt zu einem Mekka für Informatik machen. Darüber habe ich mit Oliver Günther gesprochen, dem Präsidenten der Uni Potsdam. Vielen Dank, Herr Günther.
Vielen Dank, Frau Ulrich.
Eine Minute nach 7:30 wird es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Sofort nach Amtsantritt hat ja Alexander Dobrindt, der neue Bundesinnenminister, verschärfte Grenzkontrollen verordnet und eben auch Rückweisung von Flüchtlingen direkt an der Grenze. In 3 konkreten Fällen hat das Berliner Verwaltungsgericht das jetzt aber für rechtswidrig erklärt in einem Eilverfahren. Zunächst müsse geprüft werden, welches EU-Land für das Asylverfahren zuständig ist. Von einer krachenden Niederlage für die Bundesregierung sprechen daraufhin Politiker der Opposition. Dobrindt dagegen will an dieser Praxis festhalten. Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio.
Unterschiedlicher könnten die Reaktionen kaum ausfallen. Während Oppositionspolitiker die Zurückweisungen von Asylsuchenden generell als gescheitert ansehen, sprechen Unionspolitiker von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Innenminister Alexander Dobrindt betonte in seiner Stellungnahme, dass die betroffenen Somalier bei ihren ersten Versuchen, illegal von Polen nach Deutschland einzureisen, zunächst keinen Asylantrag gestellt hätten. Das sei erst beim 3. Versuch geschehen, so der CSU-Politiker.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Deutlich zurückhaltender äußerte sich der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler. Man werde nach der Gerichtsentscheidung mit Minister Dobrindt sprechen, wie die Vereinbarungen des Koalitionsvertrags umgesetzt werden könnten. Die Anweisungen von Ministerium und Bundespolizei müssten zweifelsfrei mit Europarecht, deutschem Recht und dem Anspruch, Schutzsuchenden zu helfen, vereinbar sein. Für die Grünen ist die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Zurückweisungen mit der Berliner Entscheidung bereits geklärt. Sie sehen sich in ihrer kritischen Haltung bestätigt, so Parteichef Felix Banaschak.
Das ist Rechtsbruch. Das ist angekündigter Rechtsbruch und wir haben Recht behalten. Diese Gerichtsentscheidung macht deutlich, Friedrich Merz kann die Gesetze, die wir haben, blöd finden, aber er hat sich dran zu halten und er hat sich entschieden, das nicht zu tun.
Noch weiter geht Clara Bünger von der Linken.
Also für mich ist ganz klar, dass der Innenminister ein Minister des Rechtsbruchs ist und er sollte von seinem Posten zurücktreten.
Die Organisation Pro Asyl, die die somalischen Kläger rechtlich unterstützt hat, sieht die Beschlüsse des Gerichts als großen, vielleicht sogar wegweisenden Erfolg. Geschäftsführer Karl Kopp fordert als Konsequenz, dass die Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Grenzen sofort gestoppt werden.
Dobrindt muss zurückkehren zu Recht und Gesetz. Er darf nicht mehr europarechtswidrig agieren. Die nationalen Alleingänge müssen enden und wir müssen zurück zu Recht und Rechtsstaatlichkeit.
Doch nach den Worten von Innenminister Dobrindt ist erstmal nicht damit zu rechnen, dass die konkrete Anweisung zu den Zurückweisungen an den Grenzen aufgehoben wird. Das könnte die Bundespolizisten, die an den Grenzen im Einsatz sind, in schwierige Situationen bringen, fürchtet Andreas Roskopf, der Vorsitzende des Bereichs Bundespolizei bei der Gewerkschaft der Polizei.
Das heißt, bei vergleichbaren Fällen ist jetzt eben diese Unsicherheit durch die Kollegen da. Und von dem her brauchen wir jetzt klare rechtliche Aufklärung, damit die Polizisten und Polizistinnen, unsere Kolleginnen und Kollegen, sauber arbeiten können. Denn in letzter Konsequenz sind sie für ihr Handeln auch verantwortlich.
Das zeigt, auch wenn die konkrete Entscheidung zunächst einmal für die drei klagenden Somalier gilt, die Auswirkungen könnten deutlich weitreichender sein.
Hans-Joachim Viehweger war das aus unserem Hauptstadtstudio.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
19:35. Und wir gucken auf Konto und Kontoführungsgebühren. Denn einfach so, die mal anzuheben, das geht nicht, hat der Bundesgerichtshof schon vor Jahren entschieden. Heute wird das Thema aber wieder aktuell, denn das Ganze geht in die Verlängerung. Die Frage jetzt ist, wie Kunden die unzulässigen Gebühren zurückbekommen. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Johannes, Banken, Sparkassen und die Kontoführungsgebühren, warum ist das ein Problem?
Ja, das hat einen längeren Vorlauf seit der Finanzkrise 2009, da waren ja die Leitzinsen auf Talfahrt. Die Europäische Zentralbank, die wollte damals die Wirtschaft mit steigenden Zinsen aus der Talsohle helfen, was auch gelungen ist. Allerdings sank der Leitzins ab 2015/16 dann auf 0%. Für Banken und Sparkassen wurde es schwieriger, mit Zinsen Geld zu verdienen. Das kann man sich leicht vorstellen. Und deshalb drehten sie eben an der Preisschraube für die Kontoführung. Wer nicht widersprach, dem wurden einfach die höheren Gebühren abgebucht. Und schon 2021, also vor einiger Zeit, hatte der Bundesgerichtshof entschieden, so geht's nicht. Entweder der Kunde stimmt aktiv zu oder die Preiserhöhung, die ist eben unwirksam.
Aber damit ist doch eigentlich alles klar. Weshalb muss sich der BGH da heute nochmal mit befassen?
Naja, viele Banken und Sparkassen haben ihre Verfahren zwar umgestellt, also sie bitten ihre Kunden um Zustimmung für höhere Gebühren. Das Problem ist allerdings, was passiert eigentlich mit dem Geld, das vorher zu Unrecht abgebucht wurde?
Und haben Verbraucher das nicht längst zurückbekommen?
Das sollte man meinen. Also in manchen Fällen ja, aber in einigen eben auch nicht. Besonders sperrig sind in dieser Frage offenbar die kommunalen Sparkassen, also staatliche Kreditinstitute. Die haben sich um die Rechtslage zumindest nach Auffassung von Verbraucherschützung besonders wenig geschert. Der Verbraucherzentrale Bundesverband, der führt deshalb eine Musterfeststellungsklage gegen die Berliner Sparkasse, also hier bei uns. Angeschlossen haben sich fast 1200 Kunden. Die wollen natürlich ihre Kontogebühren gern zurückhaben, aber die Sparkasse, die zahlt einfach nicht.
Und was soll da jetzt in diesem Musterverfahren geklärt werden?
Naja, vor allem, ob in diesem Fall die Berliner Sparkasse das Problem einfach so aussetzen kann und die Kunden dann eben leer ausgehen. Wann verjährt die Forderung, auch so eine Frage? Und unter welchen Voraussetzungen haben betroffene Verbraucher dann tatsächlich Anspruch auf eine Rückzahlung? Die meisten Banken und Sparkassen werden mit einem blauen Auge davonkommen. Das ist jetzt schon ziemlich klar. Denn 4 Jahre nach dem verbraucherfreundlichen Urteil von 2021 soll nur etwa 11% der Kunden Geld zurückgefordert haben. Vielen war da einfach der Aufwand zu groß. Das kann man ja auch verstehen. Und in diesen Fällen können Institute wie die Berliner Sparkasse die zu Unrecht kassierten Gebühren also wahrscheinlich in jedem Fall behalten. Ganz gleich, wie das Verfahren ausgeht, das heute vor dem Bundesgerichtshof beginnt.
Johannes Frevel.
Werbung.
Juhu! Jetzt doppelt freuen bei Robin Look. 2 Brillen, 1 Preis. Fern- oder Lesebrille plus Sonnenbrille nur 110 Euro. Oder Gleitsichtbrille plus Gleitsicht-Sonnenbrille für nur 220 Euro. Robin Look! Robin Look. Der unverschämt günstige Optiker.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da ist was los, Werner Schoninger.
Etwa auf der A115 in Brandenburg, Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm, Baustellenstau zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee plus 10 Minuten. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe wird der Cottbusser Hauptbahnhof von 8 Uhr bis 16 Uhr gesperrt. Der Zugverkehr rund um Cottbus wird komplett eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Vetschau. Stadtverkehr Berlin. Einige Minuten mehr einplanen müssen Sie auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Kaiserdamm und auf der B158 stadteinwärts vor Ahrensfelde. Es stockt aber auch in Treptow vor der Elsenbrücke in Spandau am Juliusturm stadteinwärts, in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke und in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts in Höhe der Märkischen Allee. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
7.40 Uhr. Guten Morgen, ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Friedrich Merz hatte im Wahlkampf darauf gepocht, mit ihm als Kanzler werde es für Asylsuchende deutlich schwieriger, nach Deutschland zu kommen. Jetzt hat die Union für diese Migrationspolitik aber eine juristische Klatsche bekommen, was sie wiederum aber nicht beirrt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Union hat bekräftigt, dass Migranten an den Grenzen grundsätzlich zurückgewiesen werden sollen. Das sei ein wichtiger Baustein, um die Wende in der Migrationspolitik zu erreichen, sagte Kanzleramtschef Frey dem Sender RTL. Ähnlich äußerte sich Innenminister Dobrindt. Beide reagierten damit auf einen Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts. Es hatte im Eilverfahren 3 Menschen aus Somalia Recht gegeben, die die Bundespolizei an der Grenze bei Frankfurt-Oder zurückgewiesen hatte. Nach Auffassung des Gerichts muss erst geklärt werden, in welchem EU-Staat sie Anspruch auf Asyl haben. Vertreter der Opposition sehen die Praxis der pauschalen Zurückweisungen damit gescheitert. Die Regierung habe eine schallende Ohrfeige für ihren Rechtsbruch erhalten, sagte Grünen-Chef Banaschak. Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im rbb24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Brandenburger Landesregierung und Plattner haben gestern angekündigt, dass die Stiftung des Milliardärs auf dem Brauhausberg einen neuen Unicampus entwickeln will. In 10 Jahren sollen auf dem ehemaligen Landtagsgelände bis zu 6.000 Studierende lernen. Außerdem soll das Hasso-Plattner-Institut im Griebnitzsee erweitert werden. Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk betonte am Abend, er wolle den Kurs seiner Mitte-Links-Koalition fortsetzen. Dabei werde man mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies möglich sei. Zugleich müsse die Dreierkoalition geschlossen sein, so Tusk. Torben Müller.
Es werde der erste Test für seine Regierung sein, sagte der proeuropäische Ministerpräsident. Dessen Reformen dürfte Nawrocki wie bereits sein Vorgänger Duda blockieren. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Sollte die Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, würde dies zeigen, dass sie immer noch ein Mandat zum Regieren hat.
In Deutschland ist der Schaden durch Schwarzarbeit deutlich gestiegen. Die Finanzkontrolleure des Zolls haben im vergangenen Jahr einen Gesamtschaden von fast 770 Millionen Euro aufgedeckt. Das ist im Vergleich zum Jahr davor ein Anstieg von 25%, wie Bundesfinanzminister Klingbeil mitgeteilt hat. Der SPD-Politiker und der Zoll werden die Zahlen heute offiziell vorstellen. Außerdem hat Klingbeil einen neuen Gesetzentwurf gegen Schwarzarbeit und Steuerbetrug noch vor der Sommerpause angekündigt. Der Fokus liege dabei auf dem Friseurgewerbe, Kosmetik und Barbershops sowie Nagelstudios. Die neu gewählte Präsidentin der UNO-Vollversammlung, Baerbock, will sich für Reformen bei den Vereinten Nationen einsetzen. Dafür wolle sie mit allen 193 Mitgliedsländern zusammenarbeiten, kündigte die Grünen-Politikerin in New York an. Die frühere Bundesaußenministerin bekam bei der Abstimmung fast 90%. Sie war die einzige Kandidatin. Im September tritt sie ihr Amt an. Aus New York Martin Ganselmeier.
Eine weitere Aufgabe ihrer einjährigen Amtszeit wird die Suche nach einer Nachfolge für UN-Generalsekretär Antonio Guterres sein. Dessen Amtszeit läuft Ende 2026 aus. Guterres gratulierte Baerbock und nannte es historisch, dass erst zum fünften Mal in 80 Jahren eine Frau Präsidentin der Vollversammlung wird. Ihr Amtsantritt falle in eine schwierige und unsichere Zeit für die multilaterale Weltordnung. Baerbocks Motto »Better together«, »Besser zusammen« sei deshalb ermutigend.
Ein Erdbeben hat am Morgen den Südwesten der Türkei erschüttert. Der Erdstoß in der Region um den Urlaubsort Marmaris hatte eine Stärke von 5,8. Annähernd 70 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Eine Jugendliche kam ums Leben, nachdem sie wegen des Bebens eine Panikattacke erlitten hat. Die Türkei liegt in einer seismisch aktiven Zone und wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag. Maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 und in Friedrichshagen 13 Grad, in Wittstock-Dosse 9 und in Rüdersdorf 15 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, örtlich auch Unwetter, 25 bis 29 Grad. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich einen schönen guten Morgen. Tja, so richtig groß war die Hoffnung wahrscheinlich nicht bei diesem Treffen in Istanbul gestern. Direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland, aber dann schon nach einer Stunde vorbei. Tja, das war dann noch weniger als gedacht, obwohl der türkische Außenminister Hakan Fidan das Treffen doch noch so optimistisch eröffnet hatte.
Wir erwarten vor allem produktive Gespräche und so bald wie möglich konkrete Fortschritte, damit das gewünschte Ergebnis erreicht werden kann, so der Außenminister der Türkei, Hakan Fidan, zu Beginn der Gespräche. Er hat das Treffen moderiert. Erst fast zwei Stunden später als geplant ging es los. In türkischen Medien heißt es, Fidan habe noch mit der ukrainischen Delegation reden wollen. Nach rund einer Stunde ist das Treffen zu Ende. Die Ukrainer treten zuerst an die Öffentlichkeit. Verteidigungsminister und Delegationsleiter Rustem Umerov. Wir haben uns auf einen weiteren Austausch geeinigt, sagt er. Einbezogen werden sollten auch junge Soldatinnen und Soldaten und es sei eine Liste mit den Namen ukrainischer Kinder überreicht worden. Verschleppt, sagt die Ukraine, in Notlagen geraten und gerettet, sagt Russland. Außerdem sollten die Leichname Gefallener übergeben werden. Einseitig von Russland an die Ukraine, so der russische Delegationsleiter Wladimir Medinsky, konkret 6.000. Weiter, sagt Medinsky, umringt von Journalisten und kaum zu verstehen. Wir haben der türkischen Seite unser zweiteiliges Memorandum überreicht. Erstens, wie ein echter langfristiger Frieden zu erreichen ist und zweitens, welche Schritte unternommen werden müssen, um eine vollwertige Waffenruhe zu ermöglichen. Da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben ein ziemlich ausführliches Papier erarbeitet, weshalb die ukrainische Seite es mitnimmt und später antwortet. Dann werden wir sehen. Der Austausch von Vorstellungen darüber, wie für beide Seiten ein Waffenstillstand vorstellbar wäre, haben Russland und die Ukraine Mitte Mai verabredet. Eine Bewertung des russischen Vorschlags wollen die Ukrainer noch nicht vornehmen. Ihr Vorschlag sei ja öffentlich gemacht worden, die russische Seite habe sich jedoch bis zuletzt bedeckt gehalten, sagt der Sprecher des ukrainischen Außenministers Horhi Tichy. Und weiter.
In the end, the peace process starts with the basics.
Letztlich beginnt der Friedensprozess mit den Grundlagen und diese sind ein Waffenstillstand, humanitäre, vertrauensbildende Maßnahmen und ein Treffen der Staats- und Regierungschefs, die dann einen substanziellen Friedensprozess in Gang setzen können. Unmittelbar nach den Gesprächen in Istanbul äußert sich der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, auf einem Treffen der östlichen und nordischen NATO-Partner in Vilnius. Er ruft unabhängig von den Gesprächen zu mehr Druck auf Russland auf.
We need
Wir müssen auf der Ebene der G7 an gemeinsamen Sanktionen arbeiten, auch mit den Vereinigten Staaten und mit allen Menschen auf der Welt, die Frieden wollen. Ob, wann und wie es zu Frieden zwischen Russland und der Ukraine kommt, ist jedoch auch nach den jüngsten Gesprächen in Istanbul weiter unklar.
Uwe Lüb war das aus Istanbul. Und das sieht man ja auch wieder, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine oder auch Trumps Zollmaßnahmen gegen Handelspartner. Diplomatie spielt keine große Rolle mehr. Im Moment im Weltgeschehen, da ist eher rüdes Handeln, scharfe Rhetorik, gar Gewalt an der Tagesordnung. Bleibt die Diplomatie, die Kunst der Verhandlungen, dabei auf der Strecke? Rüpelei statt leise Töne. Ist diese Diplomatie am Ende, war auch die Frage in unserem Talkformat Mitreden Deutschland diskutiert. Gestern Abend MDR-Reporterin Ulrike Köhler fasst einige Stimmen zusammen.
Mehr denn je sind in der heutigen Zeit Verhandlungen nötig. Im Ukraine-Krieg, im Nahostkonflikt oder im Zollstreit mit den USA. Und da sind immer wieder Diplomaten gefragt, die im Auftrag ihrer Regierungen versuchen, Lösungen für die Konflikte zu finden, sagt Emil Brix. Er war als österreichischer Botschafter unter anderem in Moskau und leitet jetzt die Diplomatische Akademie in Wien.
In der Diplomatie ist das Zuhören so wichtig und ist auch das Kommunizieren so wichtig. Es geht darum, dass man die Positionen des anderen in die eigene Position hineinnimmt und nach Möglichkeit, weil wir vertreten alle Interessen, die eigenen Interessen auch durchbringt.
Hörer Andreas Liebsch aus Linzburg hat allerdings das Gefühl, dass derzeit die Diplomatie Europas an ihre Grenzen stößt.
Diplomatie, glaube ich, ist eine Sache von Macht. Und dann müsste man meines Erachtens nach auch wirklich Möglichkeiten haben, Werkzeuge haben, denn dort zu sagen, also hier machen wir einen Stopp, hier müssen wir eine Linie ziehen, bis hier und nicht weiter. Und das sehe ich nicht.
Auch Mario Heuer aus Zwenkau sieht die diplomatische Arbeit in Gefahr.
Das ist so wie eine toxische Beziehung, wo man sich immer einredet, das wird ja irgendwann besser und der Schläger oder Trinker oder sonst was hört dann irgendwann auf und wird sich bessern und alles wird gut. So ist es aber nicht. Und wir beugen uns, wir machen alles. Und sobald jemand radikal ist, werden ja auch deren Forderungen sofort erfüllt. Und wenn jemand diplomatisch ist, dann wird es immer so weich. Und wenn wir hier nicht aufpassen, zerbröselt uns unsere Demokratie, zerbröseln unsere Werte.
Ex-Diplomat Brix befürchtet ebenfalls, dass die europäische Diplomatie ins Hintertreffen geraten könnte.
Wir sind derzeit wirklich am Speiseplan von Raubtieren, von den Supermächten. Und Europa hat diesen Schritt noch nicht gemacht, darauf zu reagieren. Und das wird sich nicht mit guten Worten machen lassen, sondern das wird sich nur machen lassen, wenn wir unsere Interessen stärker vertreten als bisher.
Matthias Schranner ist Verhandlungsexperte. Er hat als Polizist unter anderem Verhandlungen mit Geiselnehmern oder Bankräubern geführt. Er sieht derzeit, dass enorm hohe Forderungen gestellt werden. Schranner spricht unter anderem nicht erfüllbarer Forderungen Russlands für einen Waffenstillstand in der Ukraine an.
Wenn ich keine Lösung haben möchte, dann stelle ich solche Forderungen, die die Gegenseite nicht erfüllen kann. Dann kann ich immer sagen, ja, wenn die wenigstens kooperativ wären, dann wäre ich auch wieder kooperativ. Aber das passierte derzeit nicht.
Schranner setzt in den aktuellen Krisengesprächen sehr auf Friedrich Merz. Der habe in den vergangenen Regierungsperioden nicht am Verhandlungstisch gesessen und könne deshalb frischen Wind in die Verhandlungen bringen.
Er ist neu im Amt und wird mit den beiden alten Regierungen nicht in Verbindung gebracht. Er hat sehr viel Erfahrung auch mit amerikanischen Verhandlungspartnern. Er hat sehr lange für BlackRock auch gearbeitet. Er kennt diese konfrontative amerikanische Verhandlungsführung sehr gut. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass der auch bei Herrn Trump einen sehr guten Eindruck hinterlässt.
Ob Merz tatsächlich US-Präsident Trump auf dem diplomatischen Parkett die Stirn bieten kann, das könnte sich schon diese Woche zeigen. Der Bundeskanzler reist am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch nach Washington.
Rüpelei statt leise Töne, ist die Diplomatie am Ende, hieß es gestern bei Mitreden Deutschland diskutiert, unserem Talkformat der Infowellen. Und am Donnerstag, da geht's um das auch sehr umstrittene Thema Organspende, Geschenk des Lebens oder ethisches Dilemma. Da freuen wir uns wieder, wenn Sie mit dabei sind und mitreden.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Er kommt aus dem hohen, dem sehr hohen Norden, aus Island, Víkingur Ólafsson, 41 Jahre, Pianist, und er gilt mit seinen originellen Programmideen und seinem außergewöhnlichen Anschlag derzeit als einer der aufregendsten Pianisten überhaupt. Vor einiger Zeit war Ólafsson als Artist in Residence am Konzerthaus in Berlin. Jetzt ist er mit einem Klavierabend dorthin zurückgekehrt. Bach, Beethoven, Schubert, eher traditionell, sag ich jetzt mal, stand auf dem Programm. Aber einer, der das deutlich besser weiß, ist unser rbb-Musikredakteur Andreas Göbel, der gestern Abend nämlich im Konzerthaus dabei war, jetzt schon wieder wach bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, Andreas.
Ich versuche es. Guten Morgen.
Kannst du ein bisschen lauter dein Mikro hochfahren, dann hören wir dich noch besser.
Dann müsste es so klingen.
Wunderbar. Was, Andreas, ist das Besondere an Olafsson?
Na, es war ja schon vom Anschlag die Rede und es ist wirklich traumhaft. Er kann es glitzern und funkeln lassen. Er kann auch so Stimmen ganz plastisch aus dem Flügel holen. Da hat man das Gefühl, da sitzen eigentlich zwei, drei ganz verschiedene Leute dran. Und dazu hat er eine ja geradezu olympische Technik. Er kann jedes Tempo gehen. Er kann auch mal so richtig abziehen, dass man eigentlich nur noch den Feuerschweif der Rakete hört beziehungsweise vom inneren Auge sieht. Vor allen Dingen ist aber eins, sein Spiel wirkt komplett unberechenbar. Das wirkt wie aus dem Augenblick, als wenn er das jetzt gerade improvisieren würde. Was da in den Noten steht, ist dann schon fast wieder zweitrangig.
Boah, Feuerschweif, das hätte ich gerne gesehen. Allerdings Bach, Beethoven, Schubert. Ich habe schon gesagt, das hört sich jetzt für mich erstmal nach nicht so einem außergewöhnlichen Klavierabend an. Aber wie ist es dann gelaufen?
Kommt drauf an, wie man es macht. Er hat ein Programm zusammengestellt ohne Pause, 80 Minuten auch ohne Beifallsunterbrechung, alle Stücke hat er ineinander gespielt, wie so eine Art Klangkontinuum. Und dann hat er Werke ausgesucht, die alle entweder in E-Dur oder E-Moll stehen. Ich erspare uns mal die historischen Zuschreibungen von Tonartencharakteristika. Aber ich hatte so eigentlich von Anfang bis Ende das Gefühl, ein einziges Stück zu hören. Und so war es auch inszeniert. Er kam raus, der Saal wurde auf Minimalbeleuchtung abgedimmt und dann war Víkingur Ólafsson mit seiner Musik so verbunden, manchmal so auch über die Tastatur gebeugt. Ich hatte den Eindruck, er ist mit der Musik komplett verwachsen.
Also doch sehr ungewöhnliche Form des Abends. Und was ist das für ein Interpret? Erzähl uns noch mehr über Ólafsson.
Naja, er ist ja vor allen Dingen mit Bach bekannt geworden, mit Johann Sebastian Bach, und hatte auch wirklich einen Klopper von Bach auf dem Programm, die E-Moll-Partita. Und gleich am Beginn die Erwartung unterlaufen. Der erste Satz, eine gewaltige Toccata, ein Stück von herber Größe, eigentlich eine Kraftdemonstration. Und er fängt ganz leise und introvertiert an, fast verführerisch, dann wieder insistierend und bohrend. Und da ist schon alles angelegt, wie er interpretiert. Mal klingt es wie frisch perlendes Wasser und mal gluckert und spritzt es auch, als wenn das Wasser gerade vom Ausguss verschluckt wird. Also das ist so ein Grübeln, ein Nachsinnen und beim Beethoven genauso. Von den angekündigten drei Sonaten hat er nur zwei gespielt. Das Programm noch spontan um eine halbe Stunde gekürzt, wäre auch wirklich zu lang geworden. Aber auch hier, mal ist es versäuselt, dann wieder kraftvoll. Und ja, beim Schubert kann man das eigentlich genauso sagen. In Wirklichkeit spielt Ólafsson immer Ólafsson. Das sind diese Extreme, das Auskosten der Ruhe und dann wieder das Explodieren. Also ich habe vieles an dem Abend genossen, aber ich hatte auch das böse Gefühl, es klang irgendwie alles gleich. Und gerade durch die pausenlosen 80 Minuten hatte ich so den Eindruck, ich habe viele Stellen genossen, aber mich auf sehr hohem Niveau auch so ein bisschen gelangweilt.
Okay, ein bisschen eingelullt. Wie hat das Publikum sonst
Er ist ja ein absoluter Publikumsliebling. Konzerthaus gestern fast ausverkauft, viel Jubel und es gab dann noch mehr, weil er gestern auch für seine Einspielung von Bachs Goldberg-Variation einen der Jahrespreise vom Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen hat und da kannte der Jubel natürlich keine Grenzen. Als erste Zugabe was aus den Goldberg-Variationen, aber auch die letzte war eine Bach-Bearbeitung, ja, und da war alles Schöne versammelt. Der singende Anschlag, Struktur, Ruhe, da hat er mal ganz auf die Exzentrik verzichtet und dieses letzte Stück war gleichzeitig das Schönste.
Andreas Göbel perlt, gluckst, Feuerschweif. Ich liebe das, wie du uns das hier immer wieder präsentierst. Musikredakteur des RBB über Víkingur Ólafsson, isländischer Pianist, gestern zu Gast im Konzerthaus Berlin.
Täglich prasseln unzählige Schlagzeilen, Posts und Nachrichten auf uns ein. Welchen Informationen können Sie da noch vertrauen?
Ich informiere mich über das Radio,
um dadurch ein Meinungsspektrum zu bekommen.
Tagesschau. Als App oder auch auf Instagram.
Öffentlich-rechtliche.
Weil ich denke, dass diese gute Arbeit leisten.
Der ARD-Nachrichtentag am 5. Juni.
Mein Name ist Jeffy Wellmer von den Tagesthemen. Jeden Tag verlassen sich Millionen Menschen auf unsere Informationen.
Klima, Wirtschaft, Politik. Wir behalten den Überblick. Weltweit und direkt vor Ihrer Tür. Am 5. Juni zeigen wir beim ARD-Nachrichtentag, wie wir arbeiten. Auch bei uns im Programm. Glaubwürdig, unabhängig, transparent. RBB 24 Inforadio. Nachrichten, auf die Sie sich verlassen können.
Und dazu gehört ja auch der Blick aufs Wetter. Da habe ich auch ein paar Zahlen für Sie. Es wird langsam wärmer. In Adlershof haben wir schon 16 Grad, Kreuzberg 15, Wannsee 14 Grad. Und bisschen weiter weggeguckt nach Grünau bei Prenzlau auch 14 Grad, genauso wie in Cottbus. 26 sollen es heute noch werden. Trocken bleibt es den ganzen Tag. Die Wolken lösen sich eher auf, als dass sie dicker werden. Aber morgen dann noch ein bisschen wärmer. Und da sind Schauer angesagt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Werner Schoninger.
Mit dem Blick nach Brandenburg, A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck Barnim brauchen Sie etwa 10 Minuten länger. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm. Baustellenstau zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Jetzt 20 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe ist der Cottbuser Hauptbahnhof bis 16 Uhr gesperrt. Der Zugverkehr rund um Cottbus wird in diesen Minuten komplett eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Einige Minuten mehr einplanen müssen Sie vor allem auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Kaiserdamm und der A158 stadteinwärts vor Ahrensfelde.
8 Uhr. Guten Morgen. Angela Ulrich im Studio.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es gibt Milliardäre, die ihr Geld zum Beispiel in teure Yachten und Privatflugzeuge stecken, manche auch in Raketentechnik. Und es gibt Milliardäre wie Hasso Plattner. Der investiert lieber in Kultur, in Zukunft, vor allem in Potsdam. Damit beginnt Werner Schoninger die Nachrichten.
Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die geplante Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner als beispielhaft bezeichnet. Die Stiftung des Milliardärs hat gestern angekündigt, dass sie auf dem Brauhausberg einen neuen Unicampus für bis zu 6000 Studierende entwickeln will. Günther sagte im RBB 24 Inforadio, die Stiftung bringe nicht nur Geld ein, sondern auch Ideen.
Wir haben innerhalb weniger Wochen da ein tolles Paket vereinbart und natürlich war gestern ein ganz großer Tag für die Universität, aber ich denke auch für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, weil wir in den Bereichen Informatik, KI dadurch vorankommen, aber auch in anderen Bereichen und weil es zeigt, wie Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Mäzenen funktionieren können. Also eine Public-Private Partnership im besten Sinne.
Der Präsident der Uni Potsdam, Oliver Günther. Die Union will trotz eines Gerichtsurteils weiter Geflüchtete an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Entsprechend haben sich Bundesinnenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frey geäußert. Die Rechtsgrundlage für pauschale Zurückweisungen sei gegeben und das gestrige Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts nur ein Einzelfallbeschluss. Das Gericht hatte die Zurückweisung von 3 Somaliern bei Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt. Die deutschen Behörden müssten erst feststellen, welches EU-Land für deren Asylgesuch zuständig ist. Grüne und Linke sprechen von einer peinlichen Niederlage für die Union. Die Gewerkschaft der Polizei sieht ihre Skepsis in Bezug auf die Zurückweisungspraxis bestätigt. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch. Zuletzt haben sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt geäußert. Zur Cyberkriminalität gehören aber unter anderem auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. Palästinensische Diplomaten fordern angesichts des Krieges im Gazastreifen, dass die Bundesregierung ihre Gangart gegenüber Israel verschärft. Der palästinensische Botschafter in Österreich, Abdel Shafi, sagte im RBB 24 Inforadio, Deutschland dürfe keine Waffen mehr an Israel liefern, andernfalls könne sich Deutschland strafbar machen. Weiter sagte Abdel Shafi, er habe keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof die Situation